Zusammengebrochen aus dem Leben Elias lesen wir in 1. Könige 19 und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hat und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete Elia sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und Elia stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm, was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit einem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach, was hast du hier zu tun, Elia? Er sprach, ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn Israel hat deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schaphats, von Abel-Mehola zum Propheten an deiner Stadt. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entrinnt, den soll Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entrinnt, den soll Elisa töten. Und ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Gott macht seine Boten nicht nur stark, er macht sie auch ganz schwach. Mutig hatte sich Elia in einer heidnischen Welt als Zeuge Gottes bekannt. Er forderte den tyrannischen Ahab heraus, der schon das Todesurteil über ihn ausgefertigt hatte. Elia hasste faule Kompromisse, so riss er die laue Volksmasse auf dem Karmel mit, dass alle riefen, der Herr ist Gott. Kurz darauf merkte Elia, alles war vergeblich. Die heidnische Königin Isebel ließ sich nicht beeindrucken und fuhr in ihrer gotteslästerlichen Politik fort. Elia war gescheitert. Auch beim Volk zeigte sich keine bleibende Frucht der machtvollen Gottestat auf dem Karmel. Diese Not kennen Christen, die sich ganz in den Dienst des Herrn stellen. Ob Prediger oder Mütter, Jugendgruppenleiter, Mitarbeiter im Besuchsdienst und viele andere kennen solche Stunden grenzenlose Enttäuschung. Ich bin auch nicht besser als meine Väter, sagte Elia. Meinte er das wirklich, er sei mehr als die Zeugen vor ihm? Doch jetzt erstarb in ihm der letzte Rest eigenen Stolzes und geistlichen Hochmuts. Elia wollte aufgeben, nur Gott gab ihn nicht auf. Er sandte einen Boten, um Elia zu stärken und aufzurichten. In der unheimlichen Stille der majestätischen Gebirgswelt des Sinai sprach Gott mit Elia. Sein Wirken ist dem stillen, sanften Sausen vergleichbar. Darum ist Elias Werk nicht vergeblich in dem Herrn. Auch wenn die lästerliche Königin Isabel noch so wild wütet, so geschieht Gottes Tun doch im Verborgenen. Und die Zahl der treuen Glaubenszeugen, die ihm dienen, ist größer, als Elia nur zu denken vermag. Nein, das stimmt nicht. Als Elia wünschte, sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Darum darf Elia nicht unter den Busch sich zum Sterben legen. Gott braucht ihn jetzt dringend. Mit seiner Hand muss er in die Weltgeschichte eingreifen, denn mit solchen Schwachen, die sich ihm zu eigen geben, kann Gott wirken. Und wir lesen das, was dort im Wort Gottes noch steht. Wir lesen das bei Jeremia 9, dass unser eigenes Können nicht wichtig ist. Gott nimmt uns in unserer Schwachheit. Jeremia 9, Vers 22 und 23. Ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke. Ein Reicher ne rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht der Herr. Das Erbarmen Gottes mit seinen Boten, das ist die Kraft unseres Dienstes. Und im Propheten Sacharja, Kapitel 4, Vers 6, das ist das Wort des Herrn, es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Nicht unsere Stärke ist wichtig, sondern der Geist Gottes, der wirkt in großer Kraft. Lukas 22, Vers 32, da ist Petrus, dieser Felsenmann, der in der Passion von Jesus verleugnete und Jesus sagte, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das ist entscheidend wichtig, die Fürbitte von Jesus für seine Boten. Und in 1. Korinther 1, Vers 27 bis 29 wird noch einmal gesagt, dass Gott die Schwachen erwählt hat. Was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Das ist unsere Freude und unser Wissen. Und in 1. Korinther 2, Vers 1 bis 5, da sagt Paulus, auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkünden, also nicht mit menschlicher Kraft, denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern und mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Das ist die Wirkungsweise des lebendigen Gottes durch seine schwachen Boten. Damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Und im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 6, Gott sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht von Jesus Christus. Nun, so will ich's wagen, Herr, auf dein Gebot, alle meine Sorgen, eigen und fremde Not, all mein heimlich Grämen, alles, was mich quält, dir ans Herz zu legen, der die Tränen zählt. Amen.